Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Anti-Piraten-Einsatz der Bundeswehr vor der Küste Somalias soll ausgeweitet werden. Die Regierung will, dass Soldaten die Piraten künftig auch an Land verfolgen können. Dieses vom Kabinett beschlossene erweiterte Atalanta-Mandat stößt bei SPD und Grünen auf Ablehnung. Sie hatten den bisherigen Kampf gegen die Piraten von See aus mitgetragen. Zum Schutz der Schifffahrt patrouillieren internationale Marineeinheiten schon seit Ende 2008 in dem markierten Seegebiet am Horn von Afrika. Deutschland ist zurzeit mit einem Kriegsschiff beteiligt.
Ihr Auftrag: Piratenbekämpfung auf hoher See. Rund 340 deutsche Soldaten sind vor der Küste Somalias im Einsatz. Jetzt sollen sie auch an Land angreifen können, auf einem 2 Kilometer breiten Küstenstreifen, allerdings ausschließlich aus der Luft.
Es ist notwendig, dass wir die Waffen der Piraten zerstören. Und es ist unsinnig, dass dieses zwar gerade noch auf Wasser erlaubt ist, aber sobald die Boote der Piraten den Strand erreicht haben, unsere Soldaten machtlos sind.
Piratenstützpunkte, Boote, Treibstofffässer sollen von Hubschraubern aus mit Bordmaschinengewehren beschossen werden, um Rückzugswege abzuschneiden. Die deutsche Marine ist dafür ausgerüstet. Zu gefährlich für Soldaten und Zivilisten, sagt allerdings die Opposition und lehnt die Neufassung des Mandats unisono ab.
Die bisherige Mission droht umzuschlagen von einer Mission zur Sicherung internationaler Gewässer in einen Luftbodenkrieg.
Was jetzt geplant ist, an Land wirken zu können mit Hubschraubern, ist eine weitere Eskalierung, eine militärische Ausweitung auf Land, die für die Bekämpfung der Piraterie aus unserer Sicht nicht erforderlich ist.
Denn schon jetzt zeige die Piratenbekämpfung beachtliche Erfolge. Nicht nur im Parlament, auch unter Experten gibt es Zweifel an der Ausdehnung der Pirateriemission. Denn die Hintermänner und Finanziers sitzen im Ausland. Deren Geld- und Finanzströme zu unterbinden, heißt es, wäre sicher ein lohnendes Ziel. Da ist allerdings weniger das Militär als die Politik gefordert.
Kontrovers diskutiert wurde auch bei den Außen- und Verteidigungsministern der NATO, und zwar über den Truppenabzug aus Afghanistan. Anlass waren Ankündigungen von anderen Mitgliedern der Schutztruppe ISAF, ihren Einsatz vorzeitig zu beenden. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagte, das Militärbündnis bleibe dabei, die Kampftruppen bis 2014 abzuziehen. Den US-Truppen in Afghanistan droht derweil ein neuer Skandal.
Überschattet von neuen Schlagzeilen, die US-Soldaten beschuldigen, 2010 tote Taliban-Kämpfer geschändet zu haben, setzte die NATO ihre Beratungen über den Abzug aus Afghanistan fort. Dabei sieht es so aus, als habe die Führung das Heft nicht mehr in der Hand. Gestern brüskierten die Australier das Bündnis mit der überraschenden Ankündigung, ihre 1550 Soldaten bereits 2013 vom Hindukusch nach Hause zu holen.
Was Australien angeht, so hat mich die Mitteilung überrascht. Mein australischer Kollege hat im Februar anders vorgetragen.
Zu den jüngsten Vorwürfen, US-Soldaten hätten weitere Leichenschändungen in Afghanistan begangen, erklärte US-Verteidigungsminister Panetta.
This is war.
Das ist Krieg. Ich weiß, dass junge Leute spontan unüberlegte Entscheidungen treffen. Ich entschuldige das nicht. Das kann man nicht entschuldigen. Aber ich möchte auch nicht, dass diese Bilder weiteres Leid über unsere Truppen bringen und unsere Beziehungen zu den Afghanen schädigen. Verhandelt wurde auch über Geld. Wer wird die Sicherheit in Afghanistan nach 2014 bezahlen und was soll sie kosten? NATO-Generalsekretär Rasmussen appellierte an die Verbündeten, bald konkrete Zusagen zu machen.
It's a good deal.
Es ist eine gute Sache, weil es für uns billiger ist, die Soldaten dort zu finanzieren, anstatt eigene hinzuschicken. Doch noch ist der Rückzug der rund 130.000 Soldaten und ihrer Ausrüstung nicht in trockenen Tüchern. Das meiste muss über Land transportiert werden, über Länder wie Russland und Pakistan. Beide sind keine NATO-Verbündeten. Reinzugehen nach Afghanistan war offenbar leichter, als jetzt geordnet wieder rauszukommen.
Mehr zum Thema Afghanistan finden Sie unter tagesschau.de. Unter anderem einen Hintergrund zur schwierigen Logistik eines Truppenabzugs. Im Koalitionsstreit über die Speicherung von Telefon- und Internetdatenverbindungen ist noch keine Lösung in Sicht. Eine Woche vor Ablauf einer EU-Frist beharren Innenminister Friedrich und Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger auf ihren Positionen. Sie will nicht zulassen, dass die Daten zur Abwehr von Terrorismus und organisierter Kriminalität 6 Monate lang auf Vorrat gespeichert werden.
Eigentlich wollte die Justizministerin heute ihren Gesetzentwurf auf den Kabinettstisch legen, aber da hatte ihn schon der Innenminister geprüft und rundweg abgelehnt. Der Vorschlag widerspreche der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung.
Deswegen habe ich vorgeschlagen, so wie die Richtlinie es vorschlägt, dass alle Kommunikationsdaten ohne besonderen Anlass für 6 Monate gespeichert und dann automatisch gelöscht werden.
Speichern, wer mit wem telefoniert oder online kommuniziert. Die Justizministerin will das ausschließlich zulassen, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Sie kontert:
Dieser Vorschlag jetzt aus dem Haus des Innenministers war in meinen Augen doch eher eine kleine Art von Kriegserklärung als ein Kompromissangebot.
Doch der Druck wächst, vor allem von den Strafverfolgern. Gerade kriminelle Netzwerke ließen sich effektiver bekämpfen, wenn man auf die Kommunikationsdaten zurückgreifen könne. Das verhindere die Ministerin.
Sie kommt aus meiner Sicht zumindest ihrer Verantwortung nicht nach. Tausende von Fällen in der Bundesrepublik Deutschland können so insbesondere auch im Bereich der Kinderpornografie nicht bearbeitet werden. Also mir alleine ist eine Zahl von mehr als 20.000 Fällen bekannt.
In 8 Tagen läuft die Frist ab, dann drohen eine Anklage durch die EU-Kommission und saftige Bußgelder. Die Kanzlerin wird allmählich ungeduldig, ihr Sprecher bekräftigt:
Wir sind weiterhin der Auffassung, dass eine Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung notwendig ist zur Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, und zwar so, dass es der entsprechenden EU-Richtlinie und den Erfordernissen des Verfassungsgerichts entspricht.
Vielleicht drückt eine Einigung näher. Am Abend fuhr der Innenminister ins Justizministerium, unter anderem, um über die Vorratsdatenspeicherung zu verhandeln.
Die EU-Kommission geht nicht davon aus, dass das hochverschuldete Griechenland weitere Hilfen braucht. Vor dem Europaparlament sagte Kommissionspräsident Barroso, das Land sei auf einem guten Weg. Allerdings müssten die vereinbarten Reformen entschiedener umgesetzt werden. Berechnungen der EU zufolge hat Griechenland bislang rund 380 Milliarden Euro erhalten. Rechnerisch sind das etwa 33.600 Euro für jeden Bürger.
Es ist eine Botschaft direkt in den griechischen Wahlkampf hinein. EU-Kommissionspräsident Barroso erwartet, dass Griechenland seine Verpflichtungen erfüllt, aber zugleich macht er ihm auch Hoffnungen. Wenn das Land auf dem Reformkurs bleibe, dann könne es auch kurzfristig wieder Wirtschaftswachstum erwarten. Insgesamt 30 Maßnahmen legt die Kommission der Athener Regierung heute ans Herz. Die Maßnahmen, die wir vorschlagen, reichen von der Förderung Jugendlicher bis zur Steuerreform, von besserer Ausbildung bis hin zu schlankerer Bürokratie. Und wenn das alles ordentlich gemacht wird, dann führt das auch schnell zu Wachstum und Jobs und mildert damit auch die sozialen Folgen der Krise. Vor dem Europäischen Parlament ging der Kommissionschef allerdings nicht auf die bitterste Pille seiner Rezeptur ein. Die Lohnstückkosten in Griechenland müssten in den kommenden Jahren um 15% sinken, damit die Unternehmen wieder wettbewerbsfähig werden. Erstmals verglich Barroso die Hilfen für Griechenland mit den Marshallplanhilfen nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemessen daran seien die Hilfen für Griechenland fast 90 Mal so hoch geworden. Mit den Lohnkosten spricht die Kommission jetzt ein Kernproblem an. Nach der Einführung des Euro waren die Löhne überall in Südeuropa weit überproportional gestiegen. Das sorgte für höhere Preise. Die Unternehmen verloren erst Aufträge und dann Arbeitsplätze. Die Steuereinnahmen sanken, die Sozialausgaben stiegen. Der Weg in die Schulden war unvermeidlich. Die Lösung dieses Problems belastet die betroffenen Länder jetzt schwer. Und wegen der Tarifautonomie betrifft dies vor allem Arbeitgeber und Gewerkschaften.
Der Wirtschaft in Deutschland geht es nach Einschätzung der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute offenbar besser als bislang gedacht. Medienberichten zufolge rechnen die Institute im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 0,9%, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Herbst vorhergesagt. 2013 soll das Wachstum 2% betragen. Das Frühjahrsgutachten der Institute soll morgen in Berlin vorgestellt werden. Bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt. Die Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen sollen demnach 3% mehr Geld über eine Laufzeit von 14 Monaten bekommen. Das Angebot war mit Spannung erwartet worden, da es als bundesweites Signal für den Fortgang der Tarifgespräche in dieser Schlüsselindustrie gilt. Die Gewerkschaft fordert ein Plus von 6,5%.
Lautstark machen die Nachwuchsmetaller der Ford-Werke in Köln schon mal klar, sie sind bereit zu streiken. Ihre Forderung 6,5% mehr Lohn, doch sie wurden erstmal enttäuscht. Das erste Angebot der Arbeitgeber nur ein Plus von 3%.
Wir haben das Angebot auf 3% begrenzt, weil wir es einfach glauben, dass es den wirtschaftlichen Notwendigkeiten entspricht. Das ist unser höchstes Angebot in den letzten 4 Jahren. Der letzte Tarifvertrag war bei 2,7%. Und ich denke auch, dass die wirtschaftliche Lage der Unternehmen so ist, dass, oder viele Unternehmen so ist, dass mehr als 3% einfach nicht bezahlt werden kann.
Die 700.000 Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche in Nordrhein-Westfalen sehen das ganz anders. Die Konjunktur sei sehr gut, deshalb fordern sie neben der kräftigen Lohnerhöhung auch die unbefristete Übernahme aller Ausgebildeten und dass Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeitern mitsprechen dürfen. Darauf gingen die Arbeitgeber in ihrem Angebot gar nicht ein.
Ich hätte mir gewünscht, dass man in der Friedenspflicht zu besseren Ergebnissen kommt, aber dieser Lösungsvorschlag ist ein Hinhaltevorschlag und den können wir nicht akzeptieren.
Die Tarifverhandlung in Nordrhein-Westfalen hat Signalwirkung. Morgen und am Freitag wird in den übrigen Bundesländern verhandelt. Mit einem weitergehenden Angebot der Arbeitgeber dort rechnet niemand. Bundesweite Warnstreiks der 3,6 Millionen Metaller nach dem Auslaufen der Friedenspflicht Ende April werden damit wahrscheinlicher.
Für Deutschlands Rentner gibt es im Sommer ein spürbares Plus auf dem Konto. Das Kabinett hat heute eine Rentenerhöhung beschlossen, die deutlich über der Erhöhung vergangener Jahre liegt. So steigen zum 1. Juli die Altersbezüge im Westen um 2,18%. Im Osten gibt es 2,26% mehr. Die Sozialverbände kritisieren jedoch, die Rentner müssten einmal mehr draufzahlen, denn weder Kaufkraftverluste noch Inflation würden ausgeglichen. Deutschlands größte und älteste Kunstmesse, die Art Cologne, hat seit heute geöffnet. Von Skulpturen über Installationen bis hin zu Gemälden, Grafiken und Zeichnungen können Besucher dort bis Sonntag Kunst nicht nur anschauen, sondern auch kaufen. Erstmals in ihrer Geschichte arbeitet die Art Cologne mit einem Galerienverband aus den USA zusammen.
Mit erstaunlich viel Holz vor der Hütte präsentiert sich die Art Cologne gleich am Eingang. Die 120 einladenden Stühle aus antiken Wasserleitungsrohren sind schnell besetzt. Man on Chairs hat dieser 26-jährige Chinese seine Skulptur genannt. Köln feiert gerade die 25-jährige Partnerschaft mit Peking. Auch das wird auf der Art Cologne deutlich. Sie wirkt wiederbelebt, die Art Cologne. Sie ist übersichtlicher, weil gestrafft und origineller, witziger, sinnlicher.
Und es tut der zeitgenössischen Kunst unheimlich gut, dass gut über sie geredet wird. Und dann entsteht eine Stimmung, in der überhaupt erst Sammlung und Kaufen wieder möglich wird, was in den letzten Jahren irgendwie sehr viel komplizierter war.
Das Rheinland hat potente Sammler und Galerien. Aber es sah im letzten Jahrzehnt so aus, als folge die Kunst der Politik nach Berlin. Jetzt sind führende Galerien wieder zurück. Dafür hat Direktor Daniel Hug gesorgt. Neu ist der Schwerpunkt amerikanischer Nachwuchskunst. Sie stärkt die einst traditionsreiche Verbindung Köln-New York.
Das erste nimmt Gottschalk live, die Show im Vorabendprogramm vom Sender. Die Intendanten begründeten ihre Entscheidung mit der geringen Publikumsresonanz. Letzter Sendetermin ist der 7. Juni. Die ARD-Vorsitzende Piel bedauerte, dass das als Experiment gedachte Format nicht den gewünschten Zuspruch gefunden habe. Nun werde in aller Ruhe über eine Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk in anderer Form nachgedacht. Die Lottozahlen. 6, 8, 21, 33, 34, 35, Zusatzzahl 13, die Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 9, 0, 9, 3, 3, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 8, 6, 6, 1, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. April.
Der April zeigt sich weiterhin von seiner wechselhaften Seite. Da auch die Sonne dazu gehört und zudem wärmere Luft heranfließt, steigen zumindest die Temperaturen, vor allem im Osten Deutschlands. Heute Nacht zeigen sich besonders in der Mitte und im Osten häufiger die Sterne. Im südlichen Bayern zunächst noch Regen, von der Nordsee bis zum Pfälzerwald mancherorts Schauer, sonst ist es trocken. Im Osten und Nordosten scheint morgen vielerorts die Sonne, später einzelne Schauer. Nordöstlich der Elbe bleibt es trocken. Schauer gibt's auch in der Westhälfte, die am Nachmittag teilweise von Blitz und Donner begleitet werden. Meist schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Im Nordwesten gibt es frische, an der Ostsee auch starke Böen. Am Alpenrand heute Nacht noch leichter Frost, sonst 1 bis 6, am Niederrhein bis 7 Grad. Morgen 12 bis 16, im Nordosten 17 bis 18 Grad, in der Eifel nur kühle 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen eine Mischung aus Sonne und Wolken mit Schauern, die zum Teil kräftig sind. Hier und da sind auch Gewitter unterwegs. Und das Ganze bei Temperaturen, die im Osten höher bleiben als im Westen.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Er erklärt, welche Reaktionen es auf die Leichenschändungen durch US-Soldaten in Afghanistan gibt. Außerdem zeigt er, wie sich die Ukraine auf die Fußball-Europameisterschaft vorbereitet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.